Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Data Navigator, dem Podcast zum EU Data Act. Wir haben heute ein heißes Eisen am Wickel, nämlich den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, der ja immer wieder in verschiedensten Diskussionen eine Rolle spielt. Wir haben schon öfter, auch in diesem Podcast, wäre noch nicht ganz unverblümt gehört, dass der Data Act massiv die deutsche und europäische Industrie und den Standort Europa gefährden würde, weil die Geheimnisse jetzt alle abwandern könnten. Und ob das tatsächlich so ist, darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind wie immer Hubertus von Rönne. Hallo Hubertus.
Hallo Martin.
Und ich, genau, Martin Schirmbacher. Ja, und bei uns ist heute Dr. Max Dregelis. Er ist Habilitant an der Universität Trier. Hallo erstmal Herr Dregelis.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Prima. Ja, Sie sind akademischer Rat und Habilitant am Lehrstuhl von Professor Dr. Raue in Trier, Fellow am Institut für Recht und Digitalisierung in Trier. Und ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie einen, wie ich finde, ganz vollzüglichen Aufsatz zu unserem heutigen Thema geschrieben haben, nämlich zum Geschäftsgeheimnisschutz unter dem Data Act. Der Aufsatz heißt, der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Data Act ist in der Sommerausgabe der GRUA erschienen und den Link tue ich natürlich, oder den Paid-Back-Link packe ich in die Shownotes. Wer lieber liest als zuhört, kann da mal reinhören. Ja, vielen Dank, Herr Dregelis, schön, dass Sie da sind. Und vielleicht fangen wir ganz kurz an, dass Sie nochmal einen Satz sagen, wie Sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind, dem Data Act-Thema, bevor wir dann uns den Inhalten zuwenden.
Ja, wie Sie kurz schon angedeutet haben oder gesagt haben, arbeite ich auch am Institut für Recht und Digitalisierung an der Universität Trier. Das heißt, wir beschäftigen uns mit diversen Fragen Digitalisierung und Recht. Und dazu gehört natürlich neben dem anderen großen Rechtsakt, dem Digital Services Act, der gerade viel diskutiert wird, eben auch der Data Act. Und weil ich mich auch zuvor schon ab und an mit den Geschäftsgeheimnissen beschäftigt hatte, fand ich die Frage einfach sehr spannend, weil das doch im Gesetzgebungsprozess sehr intensiv und sehr kontrovers, aber wie ich finde auch sehr aufgeregt diskutiert wurde, wie jetzt eigentlich die Geschäftsgeheimnisse im Verhältnis zum Data Act bestehen können.
Ja, also aufgeregt, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich denke mal, in mindestens der Hälfte der bisherigen 26 Folgen, die wir hier im Data Navigator schon hatten, kam das Thema Geschäftsgeheimnisse hoch. Häufig auch mit so einem durchaus etwas aufgeregten Unterton. Vielleicht können wir einmal mal den Blick darauf werfen, wovor haben denn die Unternehmen eigentlich Angst im Zusammenhang mit Data Act und Geschäftsgeheimnissen?
Ja, vielleicht, wovor sie Angst haben, das ist ja nicht immer das, die Angst ist ja nicht in jedem Fall begründet, aber die Angst, die man so wahrnimmt, ist der eine Punkt einfach, es werden ja möglicherweise oder es werden ja Daten abgegriffen werden, es sollen ja Daten fließen, das ist ja der Sinn und Zweck des Data Acts, und wenn man Daten hat, die man zuvor vielleicht Geldwert, die für einen Geldwert waren, die man vielleicht auch veräußert hat, dann besteht da natürlich eine gewisse Sorge, dass einem Geschäftsmodell eingeschränkt oder beschädigt wird. Dann aber auch, und da ist dann die Aufregung vielleicht noch viel größer, die ganz klassischen Geschäftsgeheimnisse, also wo es dann wirklich um Geheimnisse geht, die man versucht geheim zu halten. Ja, die Coca-Cola-Rezeptur wird hier mal als Beispiel genannt, dass die Sorge besteht, dass solche Geschäftsgeheimnisse weg sind, und das kann natürlich ein Unternehmen ernsthaft in Schlingern bringen und dann damit verknüpft, also erstmal die Frage, ob man die direkt rausbekommt, aber damit auch verknüpft eben, dass durch Daten, die abfließen, Rückschlüsse auf Geschäftsgeheimnisse gezogen werden, und irgendwie diese drei Befürchtung bestehen, beziehungsweise ist das, was ich in meiner wissenschaftlichen Praxis wahrnehme.
Ich glaube, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, auf die Rückschlüsse. Das ist besonders spannend, ja, wie sich das eigentlich entwickelt. Aber vielleicht vorher nochmal kurz, was ist denn überhaupt ein Geschäftsgeheimnis? Sie hatten gesagt, Sie haben sich sozusagen auch jenseits des Data Act mit dem Geschäftsgeheimnisschutz befasst. Vielleicht mal für alle eingeordnet, worum handelt es sich denn überhaupt, wenn wir von Geschäftsgeheimnissen sprechen?
Ja, die Geschäftsgeheimnisse sind auf europäischer Ebene geschützt. Wir haben eine Geschäftsgeheimnisrichtlinie, die also für alle EU-Mitgliedstaaten vorsieht, dass es einen gewissen Schutz für Geschäftsgeheimnisse geben muss. Und das ist im Kern eigentlich ein faktischer Schutz. Also der Geschäftsgeheimnisschutz sieht vor, wenn ein Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen ein Geheimnis hat, ja, und dieses schützt, dann darf man auf dieses nicht zugreifen. Die Voraussetzung, die es braucht, es muss einfach schlicht geheim sein. Also es darf nicht allgemein bekannt sein. Es muss einen kommerziellen Wert haben oder wirtschaftlichen Wert, je nach Formulierung in den Rechtsakten. Und es müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Also die Geschäftsgeheimnisinhaber müssen dieses auch in irgendeiner Form schützen, also sicherstellen, dass es nicht nach außen gelangt. Und wenn diese Voraussetzungen zutreffen, dann kann man eben verhindern, dass andere auf dieses zugreifen. Das ist insbesondere interessant, wenn man kein Patent angemeldet hat oder kein Designschutz erfährt oder kein Urheberrechtsschutz erfährt, also die klassischen immaterialgüterrechtlichen Schutzrechte, die ja geistiges Eigentum schützen. Ja, darunter haben wir dann eben das Geschäftsgeheimnis, das einerseits attraktiv sein kann, weil es einen unbegrenzten Schutz ist, also nicht zeitlich begrenzt wie beispielsweise das Patent, aber dann doch auch eher ein schwaches Schutzrecht, weil es eben nicht so handelbar ist. Also die Informationen sind dann eben nicht so verbreitbar, wie es beispielsweise im Urheberrecht der Fall ist.
Also eingangs hatten Sie ja unterteilt in drei verschiedene eigentlich Ansätze. Das erste, wenn ich mich recht erinnerte, sagten Sie gerade Geschäftsmodelle. Vielleicht können wir das gerade einmal kurz abhaken. Also wenn wir das jetzt richtig hier aufgenommen haben, sagten Sie Geschäftsmodelle, sozusagen jemand hat Daten, monetarisiert die irgendwie. Das würde dann aber nicht runterfallen.
Ja, ist eine gute Frage. Also kommt ein bisschen darauf an, also wenn es um die klassischen Daten gehen, die Sie in irgendeiner Form sammeln mit Ihrem Gerät, ja, also wenn Sie eine Turbine haben, dann oder eine, also ein Turbinenhersteller sind, dann sammelt diese Turbine möglicherweise Daten, wie der Wind auf die Turbine fließt. Wenn Sie eine Sportuhr betreiben, dann haben Sie vielleicht von den personenbezogenen Daten daneben, aber auch noch Umgebungsdaten, Höhendaten, Temperaturdaten, alles Mögliche sammeln diese Geräte, ja. Und diese Daten können Sie natürlich auch weiterverkaufen. Also wenn Sie da einen Abnehmer für finden, der sagt, ich finde das spannend, was alle, weiß ich nicht, 1 Million Fitnessuhren weltweit an nicht personenbezogene Daten aufzeichnen und das gibt es dafür einen Abnehmer, dann können Sie da Geld mitverdienen. Wenn Sie jetzt über den Data Act eben die Möglichkeit haben, dass die Nutzerinnen und Nutzer auf die Daten einfach so unentgeltlich zugreifen können, dann ist dann natürlich gewisse Einschränkungen in Ihrem Geschäftsmodell.
Ist es nicht sogar, wenn wir da einhaken, ist es nicht sogar dann die Frage, ob das überhaupt noch, also die Daten als solche, nehmen wir mal die Rohdaten, die Sie gerade genannt haben, ob die überhaupt als Geschäftsgeheimnis geschützt sein können, weil sie ja gerade nicht geschützt sind. Also die Voraussetzungen, die Sie genannt haben, sind ja quasi dreierlei. Es muss geheim sein, darüber kann man schon streiten, wenn die Daten doch an einem Endgerät abrufbar sind. Ja gut, jetzt mag man sagen, sie sind halt nicht für jeden abrufbar. Sie müssen kommerziellen Wert haben, das wird es sicherlich sein, sonst würden wir nicht drüber streiten. Aber sie müssen eben auch durch Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt sein. Da kann man sich ja schon fragen, ob das für die Rohdaten überhaupt der Fall sein kann, ne? Ob die überhaupt unter diesen Begriff fallen können.
Ja, also es hat aus meiner Sicht zwei Perspektiven. Das eine ist, wenn Sie jetzt bei dem Uhrenbeispiel bleiben, ja, die Uhr misst die Temperatur aus und das wäre aus meiner Sicht schon kein Datum, das geheim ist. Das können Sie an jeder oder fast allen Stellen der Welt können Sie diese Daten abrufen, weil da irgendwie Messstationen inzwischen sind. Das zweite ist, wenn Sie jetzt ein Gerät haben, jetzt sagen wir, gucken wir jetzt auf die Turbine und die sammelt die Daten und speichert die vielleicht irgendwie intern oder möglicherweise auch extern und Sie können als Nutzer bereits jetzt darauf zugreifen. Vielleicht mit einem gewissen Aufwand. Also ich weiß es zum Beispiel bei, wenn wir bei dem Uhrenbeispiel bleiben, dass die günstigeren Sportuhrmodelle teilweise Daten gesammelt haben, die aber in der Software nicht ausgespielt haben, aber mit einem gewissen technischen Sachverstand konnten sie diese Daten abrufen. Die waren nicht sonderlich geschützt. Und dann wären es aus meiner Sicht keine Geschäftsgeheimnisse, weil es eben an diesen Schutzmaßnahmen fehlt. Sie können natürlich dann aber wieder sagen, naja, wenn ich jetzt eine Turbine herstelle und vertreibe, dann verschlüssel ich meine Daten oder sichere die in der Form, dass eben nicht die Leute darauf zugreifen können. Dann können sie auch darüber diskutieren, ob die Schutzmaßnahmen ausreichend sind, aber da würde ich sagen, wenn man da einen ernsthaften Schutz drauflegt und jemand den knackt, dann sind es trotzdem Geschäftsgeheimnisse, ja, die dürfen sie dann eben nicht knacken.
Auch gilt das dann aber auch für Daten, die erst durch die Nutzung dieses Objektes der Windturbine geriert werden. Das ist ja der Ansatz des Data Acts.
Ja, das ist ja eben die Frage, wie der Data Act insgesamt zum Geschäftsgeheimnisschutz steht. Ja, also wenn Sie sagen, dadurch, dass die Daten oder beziehungsweise anders gesagt, der Data Act sagt Ihnen, bestimmte Daten müssen oder können Sie abrufen oder müssen Sie freistellen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer das wollen. Ja, dann können Sie ja sagen, das führt ja dazu, dass es eben keine Geschäftsgeheimnisse mehr sind, weil sie nicht schutzbar sind, weil der Gesetzgeber selber schon entschieden hat, dass diese Daten herausgegeben werden müssen. Ja, ich würde insgesamt sagen, bei diesen Rohdaten, und die geht es ja im Data Act hauptsächlich, der Data Act möchte ja gar nicht, dass Sie da irgendwelche ja, weiß ich nicht, irgendwelche Rezepturen haben möchten oder irgendwelche Kalkulationsberechnungen oder irgendwelche Formeln, die dahinter stehen. Ja, es geht ihm ja im Kern um die Rohdaten und geringfügig aufbereitete Rohdaten. Da ist da ein paar Fehler rausgelöscht. Um diese Daten geht es. Meine These wäre, die fallen schon gar nicht in den Geschäftsgeheimnisschutz, also schon von der Geschäftsgeheimnisrichtlinie in vielen Fällen nicht. Das ist auch das, wovon die EU-Kommission selber ausgeht. Wir Deutschen, so würde ich es jetzt mal sagen, haben allerdings immer einen relativ strengen Geschäftsgeheimnisschutz angenommen. Also wir haben sehr, sehr viel unter den Geschäftsgeheimnisschutz gepackt. Und wenn Sie sich mal den Sinn und Zweck der Geschäftsgeheimnisrichtlinie angucken, ja, dann ging es ja eigentlich um den Schutz von irgendwie Innovation. Sie haben eine Innovation geschaffen und mit der, für die greift jetzt ein anderes Schutzrecht nicht. Und mit der sind Sie jetzt aber auf dem Markt, weil Sie eben eine Turbine gebaut haben, die tolle technischen Sachen hat. Das reicht vielleicht aber nicht für ein Patent. Ja, dann wollen Sie diesen Aufbau der Turbine nicht herausgeben. Und jetzt die Frage, kann man damit über den Data Act darauf zugreifen? Und auf diese Daten will der Data Act ja gar nicht zugreifen. Dementsprechend war zumindest im Gesetzgebungsprozess am Anfang für die Kommission das Problem gar nicht offensichtlich. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, na gut, durch den Data Act werden ja die Daten jetzt über Artikel 4, da steht ja drin, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Daten vom Dateninhaber herausverlangen können. Dadurch ist ja eigentlich faktisch der Geschäftsgeheimnisschutz denklogisch schon aufgehoben. Wenn Sie es von anderen Perspektive sehen und sagen, naja, bestimmte Daten fallen schon gar nicht rein, dann wird das Problem aus meiner Sicht schon an der Stelle etwas kleiner.
Genau, ich glaube, das kann man, glaube ich, festhalten. Die Rohdaten werden, also man mag auch wieder Ausnahmen finden, aber in allermeisten Fällen wird man sagen, dass die Rohdaten schon per se nicht geschützt sind. Ja, sei es, weil sie per se nicht geheim sind, weil sie gar nicht geschützt werden können, weil sie eben am Endgerät anfallen. Ja, das ist ja der Inhalt. Ja, auch dieser kommerzielle Wert, der muss ja auch noch beruhen auf der Geheimhaltung. Da ist ja noch so ein Kausalitätsaspekt drin, der auch häufig nicht gegeben sein wird. Und was uns jetzt oder den Nutzern zum Teil entgegengehalten wird, ist ja auch mehr der Aspekt, naja, Rückschlüsse, wie Sie es schon gesagt hatten. Aber ich weiß gar nicht, ob uns gemeinsam mal ein Beispiel einfällt, wo man sagen kann, okay, da kann man das sozusagen nachvollziehen, dass ein Hersteller sagt, okay, aber wenn ich jetzt hier bei meiner Windturbine diese oder jene Daten herausgeben muss, dann können Konkurrenten, das ist ja die große Sorge, die dann irgendwie an diese Daten herankommen, Rückschlüsse ziehen, ne, auf Sachen, die ich leider nicht durch Patente schützen konnte, die aber sozusagen mein Know-how betreffen.
Ein Beispiel, das in der Wissenschaft diskutiert wurde, und jetzt fällt mir leider der Name des Kollegen nicht ein, der das aufgebracht hat, da geht es um Medizinprodukte, insbesondere, ich glaube, MRT und CT, die ja Bilder im Endeffekt generieren und verschiedene Datenpunkte. Und wenn Sie diese einzelnen Datenpunkte als Zwischenstadium bis zum Bild, wenn Sie die herausbekommen kann, so war die These, dann können Sie einen Rückschluss darauf ziehen, wie dieses Programm arbeitet, also die Software dahinter und die einzelnen technischen Elemente, weil Sie diese ganzen Zwischenschritte vom Startprodukt bis zum Endprodukt eigentlich sich angucken können. Und da war die Sorge, und da kann ich schlicht nicht, da fehlt mir das technische Know-how, sagen, ob das berechtigt ist, dass Sie dann den Rückschluss darauf ziehen können, wie die Software funktioniert und wie die einzelnen technischen Elemente in dem Produkt arbeiten, wenn Sie diese Daten abgreifen können. Wäre meine These schon ein erheblicher Aufwand wahrscheinlich, diese Rückschlüsse zu ziehen, und ich weiß auch nicht, ob Sie das wirklich dann eins zu eins hinbekommen, aber das war zumindest ein Beispiel, das aufgebracht worden ist, das diskutiert wurde. Ja, wie gesagt, das technische Know-how fehlt mir, um das zu verifizieren oder falsifizieren.
Ich würde vielleicht gerne ganz kurz nochmal den Blick auf die Rohdaten von einer anderen Perspektive werfen, und zwar der Frage, können Rohdaten Geschäftsgeheimnis sein, und zwar am Beispiel eines Landwirts, der Landmaschinen benutzt. Ja, bei dem fallen also jetzt unendlich viele Daten an, wenn er mit seinem Pflug und welches Gerät er hinterher auch zieht, dann mit seinem Traktor und seinem Pflug durch die seine Weiden fährt. Und da weiß ich, dass der ein oder andere Landwirt große Sorgen hat, dass diese Rohdaten, die er für sich als Geschäftsgeheimnis sieht, nämlich wie er seinen Hof betreibt, seinen Betrieb organisiert, dass die müsste er eigentlich für sich gerne geschützt als Geschäftsgeheimnis. Haben Sie dazu eine Sichtweise? Also genau andersrum eigentlich. Hier ist es der Nutzer, der die Daten heute noch gar nicht hat oder vielleicht nur teilweise bekommt.
Okay, aber er ist eben nicht der Dateninhaber und nicht der Hersteller, der heißt, der nutzt genau. Die landwirtschaftliche Maschine. Ja, spannend. Also das wäre dann ja möglicherweise sein Geschäftsgeheimnis, dass denn auf diesem Endgerät gespeichert wird. Aber da er als Nutzer derjenige ist, der nun Zugriff auf die Daten hat, dürfte sich das Problem ja nicht stellen. Also er kann dann selber sein Geschäftsgeheimnis
abgreifen. Die Daten fließen auch automatisch zurück an den Hersteller.
Sie sind halt, es ist ja per Definition kein Geschäftsgeheimnis, weil die Daten nicht geschützt sind, weil der Hersteller ja zugreifen kann. Ne? Also es fehlt an den Schutzmaßnahmen. Warum? Weil der Hersteller dafür sorgt, dass es keine Schutzmaßnahmen gibt. Er ist ja der Hersteller des unseres Grubbers aus unserer vorvergangenen Folge, ja, der dann eben, ja, insofern ist, glaube ich, aber sieht man, finde ich deshalb, Hubertus, die Perspektive gut, ne? Das, was jetzt die Hersteller sich beschweren, können ja andere Nutzer, ja, nehmt meine Drucker, die halt Druckmaschinen betreiben und vielleicht auch fragen, vielleicht finde ich gar nicht so toll, dass der Hersteller, dem ich gerade 20 Millionen bezahlt habe für die Druckmaschine, genau sehen kann, was ich da mache und das wiederum nutzen kann, um seine Maschinen anderswo besser zu verkaufen, weil er genau weiß, wie ich drucke, ja, und wer sich und da vielleicht Know-how ab. Greifen kann. Also das finde ich gut, dass wir da mal kurz die Perspektivwechsel hatten. Ne? Aber der Hauptfall ist ja, der Hersteller fürchtet um seine Geschäftsgeheimnisse und vielleicht, Herr Dregelis, gehen wir da mal kurz rein, wie ist denn sozusagen erstmal grundsätzlich, bevor wir in die Details gehen, der Schutzmechanismus, den es ja durchaus gibt im Data Act.
Genau, der Artikel 4 Data Act, der erlaubt ja die Nutzerinnen und Nutzern, dass sie die Daten bekommen. Ja, also die können dann die Daten abrufen bzw. herausverlangen. Und dann haben sie einen Mechanismus, der sagt, okay, wenn es sich um Geschäftsgeheimnisse dreht, dann können sie Maßnahmen verlangen von dem Nutzer. Also der Dateninhaber kann von dem Nutzer oder der Nutzerin Maßnahmen verlangen, um diese Geschäftsgeheimnisse zu sichern. Und jetzt ist die Formulierung im Data Act so, dass wenn sie dort keine Einigung erzielen, der Dateninhaber die Herausgabe der Daten verweigern kann. Das heißt, da ist ein gewisses Druckmechanismus oder ein Hebel auf der Seite derjenigen, die die Daten haben, also auf der Seite Dateninhaber. Die können sagen, naja, wir müssen hier eine Vereinbarung schließen, dass die Geschäftsgeheimnisse gesichert sind. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann gebe ich die Daten nicht heraus. Und dieser Mechanismus ist die erste Schutzmöglichkeit für die Geschäftsgeheimnisse. Ja, also sie verlangt von den Nutzerinnen und Nutzern, dass die selber technische, organisatorische oder sonstige Maßnahmen ergreifen, dass die Geschäftsgeheimnisse geschützt sind. Und dann haben sie noch so ein Notfallschutz, Notfallnetz. Das wird sich zeigen, wie viel das bringt. Meine These wäre nicht so viel, weil da steht in außergewöhnlichen Situationen oder ich weiß nicht, wie die genaue Formulierung ist, aber in außergewöhnlichen Umständen können sie die Herausgabe der Daten grundsätzlich verweigern. Und da wird als Beispiel genannt, ja, wenn es starke wirtschaftliche Schäden drohen. Und dann haben sie noch eine weitere Ebene, dass sie sagen, ja, wenn sie die Daten haben als Nutzerin oder als Nutzer, dann dürfen sie bestimmte Sachen damit nicht machen und sie dürfen insbesondere nicht das Produkt nachahmen und sie dürfen auch nicht das nutzen, um die wirtschaftliche, finanzielle Situation des Dateninhabers auszuspähen. Also sie haben da so ein paar Ebenen, die sagt, sie dürfen, also einerseits, es gibt Verweigerungsrecht, wenn sie nicht Schutzmaßnahmen ergreifen und selbst wenn sie Schutzmaßnahmen ergreifen, müssen sie noch bestimmte oder dürfen sie bestimmte Sachen mit den Daten eben nicht machen.
Wenn wir mal auf der ersten Ebene bleiben vielleicht, also erster Schritt quasi, also ein Maschinen, wenn wir bei den Traktoren bleiben, also der Traktorenhersteller und ein Landmaschinenbetreiber, vielleicht ein Landwirt, sind im Austausch zu der Frage, was an Daten wird rausgegeben. Wie muss man sich das vorstellen? Wer verlangt jetzt von wem hier irgendwelche TOMs, technisch-organisatorische Maßnahmen und wie detailliert müssen die sein? Ist es für mich als Hersteller relativ einfach zu sagen, nö, bin ich einverstanden mit dem, was du mir da vorschlägst? Gib die Daten nicht raus oder wie ist das vorgesehen?
Genau, Ihr Beispiel wäre, der Landwirt geht dann zum Hersteller seiner Maschine, sagt, ich möchte bitte die Daten haben und der sagt, ja, ein paar Daten bekommst du, aber ein paar Daten sind Geschäftsgeheimnisse, die gebe ich dir nicht so einfach und du musst nämlich alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, dass diese Daten nicht herausgegeben sind. Und dann wäre aus praktisch, aber auch aus wissenschaftlicher Sicht die Frage, wann reicht es? Also wann kann sich der Hersteller darauf zurückziehen? Und meine These wäre, naja, der Hersteller muss selber dann im Zweifel Maßnahmen vorschlagen, die ergriffen werden können in Zusammenarbeit mit dem Nutzer oder der Nutzerin. Und erst wenn der Nutzer, die Nutzerin verhältnismäßige, also angemessene Maßnahmen verweigert oder sich selber gar nicht rührt, dann kann der Hersteller das verweigern. Wenn Sie bei Ihrem Landwirt Beispiel bleiben, ja, der weiß ja selber so ein bisschen, was hat er eigentlich für Voraussetzungen, wo sind seine Gefahren, dass die Daten vielleicht verloren gehen. Der kann auch selber ein bisschen einen Blick haben, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zugriff auf die Daten. Ja, je mehr Menschen diese Daten sehen können, desto größer ist ja die Gefahr. Wenn der Landwirt da alleine nur drauf zugreifen kann oder mit zwei Mitarbeitern, ist die Gefahr geringer, als wenn das ein Betrieb ist, wo 100 Personen auf diese Daten Zugriff erhalten. Ja, also da ist ein gewisses Zusammenspiel. Und meine These wäre eben, der Hersteller kann das nur verweigern, wenn er selber irgendwie angemessene Maßnahmen verlangt. Der Nutzer selber muss man aber eine gewisse Mitwirkungspflicht auferlegen, weil nur der selber weiß, was irgendwie bei ihm zu Hause los ist. Ja, und dann wird der Hersteller auch nichts Unmögliches verlangen. Also steht zwar im Data, glaube ich, alle
Maßnahmen. Verlangen dürfen.
Verlangen dürfen, ja. Verlangen kann er, was er will, ja. Verlangen dürfen, beziehungsweise dann haben wir keine Rechtswirkung. Steht ja drin, es müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, aber es steht auch drin, alle erforderlichen, ich glaube, oder verhältnismäßigen Maßnahmen sind zu ergreifen. Und das wäre meine These auch. Da kommt es dann darauf an, wie wertvoll sind diese Daten tatsächlich, ja. Wenn das jetzt relativ geringfügig oder geringwertige Daten sind, dann können Sie von dem Landwirt auch nicht verlangen, dass der da tausende Euro aufwendet, um die Daten zu schützen. Wenn Sie aber praktisch bleiben, also das Einfachste, was man machen wird, sind Vertraulichkeitsvereinbarungen. Ja, Sie verlangen dann von dem Nutzer, der Nutzerin, dass sie diese Daten nicht an weitere Person weitergibt, dass sichergestellt wird, dass da nur ein sehr enger Personenkreis auf diese Daten im Betrieb auch Zugriff hat. Das sind alles Sachen, die kennen wir aus dem Geschäftsgeheimnisrecht. Also da haben wir eine relativ gute Praxis auch, Entscheidungen zu, auch viele Praktikerinnen und Praktiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon lange sich darüber Gedanken machen und ein Stufenverhältnis entwickelt haben, welche Maßnahme im konkreten Fall notwendig ist. Also da sehe ich auch in der Praxis nicht das große Problem, weil der Wortlaut zwischen Geschäftsgeheimnisrichtlinie und Data Act ist sehr ähnlich. Da kann man auf das zurückgreifen, was bekannt ist, und dann wird man eine Lösung finden, insbesondere im Vertraulichkeitsvereinbarung.
Also wenn es sich jetzt wirklich um Geschäftsgeheimnisse kümmert und eingangs hatten wir festgestellt, dass bei vielen Rohdaten vielleicht das gar nicht zutrifft. Also insofern nochmal vielleicht aus der Perspektive meines Landwirts. Wenn ich jetzt da aus meiner Sicht meine Daten haben möchte, meine Rohdaten, die ich heute noch nicht allumfassend bekomme, muss ich dann sozusagen mir alle möglichen Anforderungen anhören und mir überlegen, ob ich das umsetze, um in Anführungsstrichen meine Daten zu kommen, wo ich eigentlich der Meinung bin, auch wenn ich hier aufmerksam zugehört habe, dass das gar nicht unter Geschäftsgeheimnisse fällt. Also ich versuche mir in der Praxis vorzustellen, wer denn jetzt da im praktischen Nachteil ist, weil er sein Recht nicht irgendwie durchsetzen kann.
Ja, im Nachteil ist immer derjenige, der agieren muss, ja. Also derjenige, der im Zweifel klagen muss, sind Sie immer im Nachteil. Und wenn Sie jetzt ein Landwirt sind, also jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen klischeehaftes Vorstellung von einem kleinen bäuerlichen Betrieb, aber das sind ja in der Regel auch größere Betriebe. Aber selbst der ist der kleinere in dem Gedankenspiel, wenn der sich eine große landwirtschaftliche Maschine kauft. Und im Zweifel wird er die Daten herausverlangen müssen, beziehungsweise wird sich in Aufsichtsbehörden wenden müssen, wenn man da nicht vorankommt. Aber das ist im Recht ja immer so. Derjenige, der sich bewegen muss, hat das Risiko zu tragen. Der muss sich einen Anwalt und eine Anwältin nehmen. Der muss im Zweifel vorgehen. Aber ich will in Ihrem Beispiel, ja, Sie sagen schon, es sind seine Daten. Das ist natürlich sowieso die Frage, wem die Daten irgendwie, sagen wir mal, moralisch oder ethisch zuordnen sind. Rechtlich ist das sowieso noch eine ganz andere Frage. Ich würde aber auch sagen, der Landwirt hat vom Gefühl, sind das seine Daten. Und das kann ich voll nachvollziehen. Und ich glaube, der muss die Daten herausbekommen. So. Und im Zweifel wäre jetzt meine eher praktische Ansatz, okay, wenn das eine, vielleicht ist es der einfachste Weg, wenn man sagt, okay, ich bin bereit, eine Vereinbarung zu unterzeichnen oder eine Vereinbarung einzugehen, dass ich sage, ich schütze diese Daten, ich gebe die nicht an Dritte weiter oder im Rahmen meines Betriebes können da nicht alle gleichzeitig drauf zugreifen. Ja, das ist dann vielleicht auch ein organisatorischer Aufwand, den der mittragen kann.
Es reicht ja schon, ne, wenn der Landwirt unterschreiben muss, dass er die Daten nicht ins Internet stellt. Ja, also auch da fangen wir ja schon an mit einer sozusagen vertraglichen Regelung. Und Sie haben gesagt, es gibt eine Parallele zum Geschäftsgeheimnisschutz. Und es gibt auch eine Parallele für die Datenschützer, die uns hier zuhören, ja, zum Datenschutzrecht. Technisch-organisatorische Maßnahmen spielten hier schon kurz eine Rolle. Und da kommt die Angemessenheit oder eben, wie es im Data Act heißt, es darf halt nichts Unverhältnismäßiges verlangt werden. Und genau wie Sie sagen, man muss auf den Einzelfall schauen, wie wahrscheinlich ist denn wirklich, dass aus den Rohdaten Rückschlüsse geschlossen werden können. Und nur diese Rückschlussgefahr, dieses Rückschlussrisiko darf man adressieren als Hersteller und dann eben entsprechende Vorgaben machen. Darf man, sollte man und kann man dann eben auch und eben nur unter diesen Bedingungen die Daten herausgeben. Ja, und wenn wir haben es jetzt in mancherlei Hinsicht und sehen es jetzt in der Praxis sehr häufig, dass es eben Verträge angeboten werden jetzt, ja, und dann das manchmal noch ein bisschen komisch aussieht, dass der Hersteller die Lizenz einräumt. Aber hier haben wir wirklich mal einen Fall, wo der Hersteller, wo es doch eigentlich andersrum sein soll, nach 4 Nummer 13 oder 4 Absatz 13, ja, hier haben wir dann aber mal einen Fall, wo man einen guten Grund, wo es einen guten Grund gibt, dafür einen Vertrag zu schließen und dem Nutzer, also unserem Landwirt, unserem Drucker, ja, den bestimmte Auflagen zu erteilen. Und ich glaube auch, ich bin da ganz Ihrer Meinung, dass das, ja, da mag es mal sein, dass da eine Verschlüsselungsauflage passiert oder dass man die im Regelfall nur hier und da nutzen soll. Aber ja, der Grundfall wird sein, dass es bestimmte NDAs gibt, ja, an die man sich halt zu halten hat, wie man alle möglichen anderen NDAs ohne zu zucken auch unterschreibt. Und dann müssen die Daten auch herausgegeben werden.
Genau, also meine These, die Frage ist dann halt, was Sie angedeutet hatten, Herr von Ronne, wenn Sie sagen, naja, die Daten sind ja vielleicht noch nicht mal geschützt als Geschäftsgeheimnis und trotzdem wird mir das jetzt aufgedrückt, dass ich das unterzeichnen muss, dann wäre für mich die Frage, ja, ist es so schlimm? Ja, kann ich damit trotzdem dann arbeiten, wenn ich unterzeichne, dass ich die Dinger nicht ins Internet stelle? Ja, wenn wir bei Ihrem Beispiel, Herr Schönbacher, bleiben, dann würde ich sagen, dann unterschreibt man das doch vielleicht lieber, als wenn man da einen aufwendigen Streit führt.
Und wir sind ja, wir propagieren ja hier immer, sich zusammenzusetzen und zu diskutieren. Da sprechen wir in der Praxis über Datenformate, da sprechen wir über Übertragungswege, die dann auch vielleicht hinreichend sicher sein sollten und so weiter. Und da kann man ja auch sprechen über angemessene Maßnahmen zum Schutz von solchen Bedenken. Why not? Auch darüber kann man ja sprechen. Und ja, wenn dort im größeren Stile Daten übertragen werden, dann ist das sicherlich auch sinnvoll.
Vielleicht ganz kurz, Martin, mal da weitergedacht, den Faden. Das wäre eigentlich, wenn die EU-Kommission hat ja nun Mustervertragsklauseln angeboten, das wäre eigentlich auch eine schöne Initiative. Das ist wahrscheinlich eher sektorbasiert, aber dass man mal versuchen würde, auch eher übergreifend, nicht nur auf individuellen Vertragsverhältnissen, sondern für eben sektortypische ausreichende Schutzmaßnahmen vielleicht mal zu formulieren. Das könnte, glaube ich, dem Data Act extrem helfen und viele dieser möglichen Unsicherheiten und auch vielleicht potenziellen Streitereien zumindest helfen, dem beizulegen, diese Streits. Als Gedanke. Vielleicht hört ja jemand von der EU-Kommission zu, dann nehmt das bitte mal auf.
Na, wer schon zugehört hat, ja, beziehungsweise deutlich vor uns waren, ist ja das Landwirtschaftsministerium. Haben ja Musterklauseln zur Verwendung in der Agrarwirtschaft. Also das heißt,
Schönes Verträge Beispiel,
über Agrardaten vernetzter Landmaschinen. Also das ist ja unser Landwirtsbeispiel. Und dort geht es eben auch um Maßnahmen zum Schutz von Integrität, Vertraulichkeit. Habe ich mir hier gerade aufgerufen. Ziffer 8 tue ich auch nochmal in die Shownotes. Da sind eben Vertraulichkeitsvereinbarungen drin und dann eben auch natürlich notwendig ein bisschen allgemein. Ja, aber und das ist ein Platz. Man könnte da natürlich auch konkretisieren und sagen, da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein für diese oder jene Daten. Da verstehen wir die John Deere dieser Welt und sagen, da muss halt nochmal zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Sehr gut. Jetzt hatten wir, damit wir hier nicht völlig ohne Normen auskommen, Artikel 4 Nummer 6, Absatz 6. Dann gibt es den Absatz 7. Das ist sozusagen diese Handbremse, ne, oder die Notbremse, dass dann eben, wenn man sich dort nicht einigt, der Hersteller nicht im Regen steht und dann nicht erstmal herausgeben muss und hoffen, dass nichts passiert, sondern dass er dann, Herr Dregelis, sagen kann, nö, dann kriegst du die Daten nicht.
Ja. Ja, aber das muss man sowieso sagen, wenn man sich Artikel 4 mal anguckt, also ich neige nicht dazu, den Gesetzgeber zu kritisieren, weil das irgendwie, ich glaube, es ist immer sehr schwer, in diesem ganzen Gemengelage, gerade in der EU, jetzt immer Normen zu finden, die irgendwie mit für alle Parteien oder für alle Perspektiven handhabbar sind. Aber ich muss sagen, der Data Act ist schon etwas länglich und etwas kompliziert geraten und nicht so ganz eingängig, selbst für jemanden, der da viel Zeit mit verbringt, finde ich, muss man da schon auch Zeit für aufbringen, das alles. Ja, und dann gerade, was hat er, 14 Absätze, der Artikel 4?
Ja, das ist, glaube ich, dem Trilog geschuldet, nicht? Dass diese Teile sind in den letzten Wochen reingerutscht, weil da eben die Diskussionen nochmal ganz heiß geführt wurden, auch mit durchaus diejenigen, die da beteiligt waren, werden sich erinnern, da ging es wirklich darum, setzen wir den Data Act vielleicht erstmal aufs Eis und pausieren den, oder also ich glaube, das ist dem geschuldet, oder Sie haben es ja auch beobachtet. Wie kommt es dazu, dass das so kompliziert geworden ist?
Ja, also ich glaube schon, dass das so ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man dann jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht dann auch respektieren muss. Also wenn der Gesetzgeber versucht, in diesem unglaublich schwierigen Feld einen Kompromiss zu finden und das dann eben, wie es in der EU ist, im Trilogverfahren dann hinbekommt, dann hat man da vielleicht Sachen, die man, sagen wir, aus Praktikersicht oder auch aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie nicht einleuchtend findet, oder die sind inkongruent oder die findet man blöd. Ja, aber das ist dann halt in der Demokratie so, dass es dann da irgendwie Kompromisse gefunden worden sind, und gerade dieser Kompromiss, das muss man ja sagen, ist ja auch ein Widerspruch. Ja, Geschäftsgeheimnisschutz und Data Act, Datenherausgabe und Datennichtherausgabe, die stehen ja nun mal in einem Widerspruch. Das ist ja eigentlich nicht zu lösen, wenn man sich das erstmal anguckt. Und beide haben eigentlich das gleiche Ziel. Ja, es soll ja irgendwie Wirtschaftswachstum beziehungsweise ja, Wirtschaftsstärkung haben sie ja beide im Sinn, sowohl das Geschäftsgeheimnisschutz als auch der Data Act. Und das muss man irgendwie miteinander in Einklang bringen. Und das ist kompliziert, und das, finde ich, darf man dem Gesetzgeber dann auch, also auch wenn die Normen etwas länglich gehalten sind, das darf man dem Gesetzgeber dann auch, oder muss man ihm zugutehalten, wie kompliziert es ist und wie schwer es da ist, da so einen Kompromiss dann hinzubekommen.
Schön, dass Sie das nochmal so sagen, denn es gibt jetzt auch, es gab ja in den letzten Wochen einige sehr kritische Artikel dazu, auch in tatsächlichen Tageszeitungen. Da wurde so auf den Data Act eingehauen, aber eben ohne zu berücksichtigen, in welcher Situation der und in welchem Umfeld er entstanden ist. Aber vielleicht mal zurück zum Artikel 4. Also wir hatten jetzt gesagt, Artikel 4 Absatz 6, dann gibt es die Handbrake im Absatz 7, und dann gibt es nochmal den Absatz 8 dazu. Sie hatten es vorher schon nochmal angedeutet. Wie verhalten die sich zueinander? Die Handbrake, vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was die Handbrake, die Handbremse ist.
Genau, das ist der Absatz 7. Ja, wir hatten ja gesagt, Absatz 6, Sie sollen Maßnahmen vereinbaren. Wenn Sie das nicht hinbekommen, Absatz 7, müssen Sie Daten nicht herausgeben. Und dann kommt noch Absatz 8, selbst wenn Sie sich grundsätzlich einigen könnten vielleicht, ja, sagt in Absatz 8, wenn außergewöhnliche Umstände bestehen, dann müssen Sie die Daten nicht herausgeben. Und jetzt nageln Sie mich nicht auf den Erwägungsgrund fest. Ja, dann wird irgendwo gesagt, es geht insbesondere um schwere wirtschaftliche Schäden. Das steht auch in Absatz 8 drin, aber auch im Erwägungsgrund nochmal deutlich, wenn da schwere wirtschaftliche Schäden drohen. Jetzt die Frage natürlich, was ist das? Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Hersteller sehr schnell sagt, ja, schwerer wirtschaftlicher Schaden ist ja alles, was mir irgendwie wirtschaftlich schadet. Im Erwägungsgrund wird von irreparablen Schaden gesprochen. Das finde ich schon mal ganz spannend, weil das deutsche Recht oder auch die meisten Rechtsordnungen gehen ja eigentlich immer davon aus, dass Schäden ausgleichbar sind. Ja, dann wird halt Geld dafür gezahlt, wenn Schaden entsteht. Wann ist jetzt ein Schaden nicht mehr reparabel? Im Gesetzgebungsprozess ist diskutiert worden, ob es nicht eine Situation kommen muss, wo das Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht, also wenn sie dann wirklich die Gefahr laufen, dass sie ihren Betrieb da nicht mehr weiterführen kann. Ganz so weit wird man vielleicht nicht gehen müssen, aber sie müssen schon erheblich was vortragen. Also nur, dass ihnen Schaden entstehen kann, das hat ja Absatz 6, Absatz 7 schon im Hinterkopf. Darum machen sie ja Vertraulichkeitsvereinbarungen, sonst würden sie das Ganze ja nicht machen. Und nur wenn darüber hinaus Umstände entstehen, dass ja wirklich Schäden entstehen, die vielleicht nicht mehr ausgleichbar sind, das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn der Nutzer und die Nutzerin jemand ist, der in einem Drittstaat ist, die Daten heraus oder die Daten in den Drittstaat abfließt, die in der EU aber kein vollstreckbares Vermögen haben. Ja, oder sie wissen, da geht es jetzt um Geheimnisse, die sind wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, da steht wirklich ein großer Schaden. Auf der anderen Seite steht aber ein Nutzer, der hat gar nichts. Ja, also da können Sie auch von dem nichts verlangen, weil der ist dann direkt insolvent. Über solche Fälle kann man nachdenken. Wenn wir jetzt aber bei unserem Landwirtschaftsbeispiel bleiben, ja, der Landwirt, der möchte von seinem Traktorhersteller da die Daten haben. Das ist aus meiner Sicht kein Fall, wo Sie über den Absatz 8 nachdenken können. Also der wird wirklich sehr, sehr engen Anwendungsbereichen haben.
Denn der typischste praktische Fall wird doch wahrscheinlich zukünftig auch der sein, dass ein Hersteller, Maschinenhersteller, der bisher die Daten eingesammelt hat und damit seine Produkte verbessert hat, dass der letztendlich Sorge hat, durch Reverse Engineering und Zusammenfügen von verschiedenen Datensätzen die Konkurrenz, jetzt gerade vielleicht auch außerhalb von Europa, aus Amerika oder China oder sonst woher, dass dort also dann durch Reverse Engineering bestimmte Eigenheiten, Besonderheiten, Qualitätsmerkmale des eigenen Produktes aufgedeckt und dann eben irgendwie weiterverarbeitet werden. Ja.
Das kann in Einzelfällen einschlägig sein, aber wenn wir bei unserem Landwirt, ja, der sitzt ja dann in Deutschland oder irgendwo in der EU, da fließen die Daten nicht ins Drittland. Er selber darf die Daten dafür nicht verwenden. Wenn Sie können auch sicherstellen, dass er die Daten auch nicht weitergibt oder nur sehr eingeschränkt weitergibt, da haben Sie eigentlich einen Mechanismus, der das verhindert. Und Sie müssen dann schon darlegen, also außergewöhnliche Umstände, die darüber hinausgehen und schwere wirtschaftliche Schäden, dass das alles nicht reicht. Und da sehe ich schon den Herstellern noch einen gehörigen Argumentationslast. Da würde es mir nicht reichen zu sagen, naja, es gibt Gebiete in Asien, wo Produktpiraterie betrieben wird und da haben wir ein Riesenproblem. Das muss er schon ein bisschen konkreter machen. Und insbesondere, wenn es um diesen Landwirt geht, bei dem ja erstmal nicht ersichtlich ist, warum er die Daten an ein anderes Unternehmen abgeben soll. Insbesondere, weil der sich ja auch wieder rechtswidrig verhält. Ja, also das ja. Muss ja schon davon ausgehen, dass der rechtstreu arbeitet.
Ja, darf ich ganz kurz noch da drüber gehen zum Windbeispiel nämlich. Also beim Windparkbeispiel, da waren wir auch vorhin schon, da ist es typischerweise ja auch so, dass es dann Dritte gibt. Also gerade die Unternehmen, die vielleicht die EU auch immer im Auge hatte, junge Unternehmen, die auf Daten spezialisiert sind, also die sogenannten Dritten, Datenempfänger, an die dann die Daten weitergegeben werden. Ja, also die Weitergabe auszuschließen, ob jetzt Landwirt oder Windparkbetreiber, das möchte ich eigentlich nicht als Nutzer. Denn ich möchte in der Lage sein, die Daten dort weiterzugeben an jemanden, der mit denen umgehen kann.
Zur Datenweitergabe kommen wir gleich. Ich muss einmal kurz auf die Struktur pochen, ja, weil wir noch einen Absatz haben hier, nämlich den Absatz 10, und dann gucken wir mal, wie das mit der Weitergabe ist. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema und ein guter Punkt, Hubertus. Ja, bloß erstmal kurz den Absatz 10, den Sie vorhin auch schon kurz erwähnt hatten, nämlich was sind sozusagen Beschränkungen des Nutzers, die immer gelten, ne, unabhängig von der vertraglichen Vereinbarung. Und dann kommen wir nochmal zu der Weitergabe, das finde ich auch sehr wichtig, ja.
Genau, Absatz 10, also grundsätzlich hat der Data Act ja schon die Idee, Innovation zu fördern. Also mit den Daten können Sie dann selber wieder eigene Produkte entwickeln oder Angebote machen, was auch immer. Und der Absatz 10 sagt Ihnen jetzt, was Sie aber mit den Daten nicht machen dürfen, ist ein vernetztes Produkt herzustellen, das im Wettbewerb mit dem Produkt steht, von dem Sie die Daten abgreifen. Also einfach dieses Produkt nachbauen, dafür ist der Data Act eben nicht gedacht. Und Sie dürfen es insbesondere auch nicht nutzen, um die wirtschaftliche Lage auszukundschaften. Ich weiß nicht, wie heißt es noch, Vermögenswerte, Produktionsmethoden. Also da haben Sie ein paar Verbote drin. Da wird jetzt, werden wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer sagen, Moment, ja, und was soll ich machen, wenn das trotzdem macht? Ja, dann haben Sie einen Rechtsverstoß, der gegebenenfalls Schadensersatzansprüche nach sich zieht. Aber das ist natürlich wirklich, also erstmal darf er es nicht, ja. Das Problem ist natürlich, wenn er es trotzdem macht und wie kann ich es ihm nachweisen? Da ist natürlich schon ein gewisses Problem denn drin. Aber erstmal im Grundsatz darf er das eben nicht dafür nutzen.
Immerhin gibt es ja Behördenpower an der Stelle, ne? Das wäre ja dann ein Verstoß gegen den Data Act, der auch von der Behörde zu rügen ist, wo die dann eben mal auf den Nutzer zugehen könnten und sagen könnten, ja, das durftest du aber nicht. Bußgeldinstrumentarium, whatever da jetzt mal kommen mag, aber das ist ja jedenfalls theoretisch auch denkbar. Dann hatte ich schon angekündigt und wollte die Frage keineswegs abwürgen, weil das ist natürlich extrem wichtig, dieses Thema Weitergabe. Kann ich jetzt, kann der Hersteller dem Nutzer verbieten, die Daten weiterzugeben? Artikel 5 sind wir jetzt was, Herr Drigelis, ist da zu sagen?
Genau, also im Grundsatz, das hatte Herr von Ronne ja auch schon gesagt, will man die Daten ja auch weitergeben, also insbesondere möglicherweise um jemanden, wenn ich die selber nicht aufbereiten kann oder sie nicht nutzbar machen kann, ja, auch der Landwirt, der hat dann mit dem Datensatz, vielleicht kann der gar nichts anfangen, muss jetzt irgendwie sich externe oder muss sich Expertise einkaufen, die ihm dafür hilft, ja, und grundsätzlich darf man das auch, man darf die Daten weitergeben, Artikel 5 Data Act, und der Data Act hat dann aber spiegelbildlich zu Artikel 4 wieder Einschränkungen, ja, also auch da müssen Sie dann mit Vertraulichkeitsvereinbarungen arbeiten, auch die dürfen diese Daten nicht nutzen, um den Anbieter auszuspionieren. ja, den Hersteller, den Dateninhaber auszuspionieren. Also sie haben eigentlich im Kern das Gleiche, was sie im Artikel 4 finden, haben sie dann für die Datenweitergabe auch im Artikel 5 drin. Also dass sie da auch wieder eine Sicherungsmaßnahme drin haben. Und das meinte ich eben, natürlich wird der Landwirtschaft, der Hersteller oder der Landwirt, bei dem muss man sich nicht die Sorge machen, dass er jetzt irgendwie da anfängt, die Produkte nachzubauen. Ja, der darf die Daten auch weitergeben, diese Person darf dann erneut aber nicht die Produkte einfach nachbauen. Also sie haben schon einen Schutzmechanismus im Data Act drin.
Genau. Gut, also ja, Merkel, im Prinzip ganz platt gesprochen gilt für die Datenweitergabe und für denjenigen, an den die Daten weitergegeben werden oder werden sollen, die gleichen Anforderungen wie an den Nutzer selber. Ja, und man kann dann eben als Hersteller auch von dem Nutzer verlangen, okay, aber wenn du es weitergibst, dann nur unter den gleichen Bedingungen, wie ich sie dir aufgegeben, verhältnismäßigerweise aufgegeben habe. Und dann ganz klar gesagt, wenn jetzt ein Startup kommt und zu einem Landwirt geht und sagt, Mensch, das wäre super, wenn wir die Daten deiner landwirtschaftlichen Maschinen bekommen. Ja, wir zahlen dir auch was dafür oder lassen dich unser Produkt kostenfrei nutzen. Und der kommt zurück und sagt, der Hersteller sagt, ich darf es nicht weitergeben. Dann ist es im Sinne von Artikel 4 Absatz 6 eine unverhältnismäßige Maßnahme. Das darf der nicht verlangen. Er kann zwar verlangen, dass die Daten bei dem Startup nicht in einer Weise verwendet werden, wie sie der Nutzer auch nicht verwenden dürfte. Aber er darf nicht verlangen, dass sie einfach gar nicht weitergegeben werden dürfen. Sonst, ja, Herr Hubert, das hat es schon auf den Punkt gebracht, sonst wäre der, ja, sonst wäre der Zweck des Data Acts konterkariert, wenn man so ein Weitergabeverbot konstruiert. Wo sollen die Geschäftsmodelle, wo sollen die Startups herkommen? Der Landwirt wird es nicht selber können und die kommen ja eben aus der Masse der Daten, die dann da zur Verfügung stehen.
Da möchte ich bitte einmal nochmal die beiden Juristen befragen. Heißt das, dass ich, wenn ich einen Vertrag schließe, also einen Peer-to-Peer-Vertrag, vertraglich diese Weitergabe ausschließe, dass das nicht wirksam wäre, dieser Vertragsteil? Ich als Hersteller schließe einen Vertrag mit meinem Käufer, in dem der Käufer wissentlich einverstanden ist, dass er die Datenweitergabe ausschließt.
Die eine Frage ist jetzt, Individualvertrag nicht möglich, wieder vom Data Act abzuweichen. Das vom Bauchgefühl jetzt erstmal, weiß ich gar nicht, aber das wird ja in der Regel, werden das ja AGB sein und da würde ich sagen, wird das unzulässig sein, so eine Einschränkung. Also zumindest in der Generalität. Wenn Sie irgendwie sagen, naja, es gibt ernsthafte, also ich mache da Voraussetzungen dran, ja, die Daten dürfen nur weitergeben, wenn. Das ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Was Individualvertrag nicht daneben noch ein.
Ja. Weil, also das glaube ich, ist das, was jetzt genau im Moment gerade in der Praxis ausgetestet wird. So, wie weit, was kann in die AGBs? Wir sehen schon die ersten Beispiele, wo Dinge in die AGBs fließen. Da glaube ich, gibt es ein relativ klares Plädoyer hier, wie wir das so raushören. Das wäre nicht zulässig.
Genau, ob es dann, was das dann mit dem Vertrag insgesamt macht, ob dann da Nichtigkeit kommt oder ob es dann bloß Unwirksamkeit dieser Klausel ist, muss man sich im Einzelnen anschauen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es bestimmte Dinge im Data Act gibt, von denen man auch vertraglich nicht abweichen darf und schon gar nicht in AGB. Ne, und das, dieses würde dazugehören. Ob man dann dem Nutzer empfehlen kann, das einfach trotzdem zu unterschreiben oder zu akzeptieren und dann weiterzugeben, ja, to be discussed, muss man sich dann jeweils anschauen, aber auf jeden Fall ist das ein Punkt, wo man in den 4 Absatz 6 reinschauen muss und sagen muss, okay, das ist eine unverhältnismäßige Regelung. Prima, also ich glaube, wir haben jetzt ganz gut schon mal herausgearbeitet, dass es den Geschäftsgeheimnisschutz durchaus gibt, ja, dass er seine Limitations hat, was nicht daran liegt, dass nicht in erster Linie daran liegt, dass das Gesetz schlecht ist, sondern daran, dass der Data Act eben eine gewisse Abwägung trifft. Und das haben Sie ja auch, Herr Drigeli, sehr schön rausgearbeitet, das jetzt hier aber auch im Aufsatz geschrieben, ja, dass man nun mal akzeptieren muss, wenn das der Kompromiss ist, dann ist das jetzt der Kompromiss, da kann man nicht jeden Tag wieder neu anfangen und daran rum versuchen zu nörgeln, sondern da muss man halt, wie man das macht, diese Gesetze auslegen. Und klar kann man da verschiedener Meinung sein, dann wird es irgendwann der EuGH richten müssen. Prima. Ich glaube, vielleicht sagen wir noch einen Satz zu Artikel 3. Das haben wir nämlich auch öfter mal. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch, aber ja, Artikel 3 ist ja die Konzeptionspflicht oder das Access by Design, wie man es bezeichnen möchte. Und da komischerweise steht nichts vom Geschäftsgeheimnisschutz. Ja, also bin ich jetzt verpflichtet, meine Maschine so herzustellen, dass der Nutzer alle Daten bekommt, unmittelbar an der Maschine, oder gelten die Beschränkungen dort auch?
Genau, also Artikel 3 hat auch dazu geführt, oder die Diskussion am meisten bestimmt aus meiner Sicht am Anfang, weil der eben, wie Sie sagten, keinen Schutz von Geschäftsgeheimnissen hat, und dann ist sogar die Keule der Verfassungswidrigkeit geschwungen worden, also dass diese Norm gegen die Grundrechtecharta verstoßen würde, weil sie eben das Geschäftsgeheimnis nicht schützt. Ja, ich glaube, mich überzeugt das aus zwei Gründen nicht. Der erste ist eher ein juristischer oder ein dogmatischer Grund. Der Gesetzgeber kann aus meiner Sicht das Geschäftsgeheimnis abändern und bestimmte Geheimnisse aus dem Geschäftsgeheimnisschutz wieder ausnehmen, solange es möglicherweise nicht den Kernbereich betrifft. Das wäre grundsätzlich auch für den Gesetzgeber zulässig, insbesondere weil es ja darum geht, wie es in der Zukunft. Es geht ja ab jetzt, also nicht um rückwirkend um alte Geschäftsgeheimnisse, sondern um zukünftige Geschäftsgeheimnisse. Das aus meiner Sicht aber viel schlagendere Argument des Artikel 3 ist, der zwingt nicht. Der Artikel 3 zwingt nicht, das Produkt so herzustellen, dass die Daten jederzeit abgerufen werden können, weil das wäre tatsächlich in sich irgendwie komplett widersprüchlich. Wenn Sie immer verpflichtet werden, Ihr Produkt so herzustellen, dass die Daten einfach abgerufen werden können, ja, dann sind Sie mit dem Geschäftsgeheimnis natürlich wirklich tot. Weil dann sind die Daten immer weg und der Artikel 3 kennt halt keinen Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Und dann müssten Sie Artikel 4 analog oder sonstiges anwenden. Ja, und das, aus meiner Sicht ist das alles nicht überzeugend. Es hat mich ehrlich gesagt viel Kopfzerbrechen gekostet, weil ich diese Norm am Anfang einfach auch echt nicht verstanden habe, warum das so sein soll, weil in der Literatur viele geschrieben haben, dass das irgendwie widersprüchlich sei. Man kommt aus meiner Sicht nur zu einem stimmigen Ergebnis, wenn man sieht, dass der Artikel 3 viel mehr eine Aufforderung an die Hersteller ist, wenn ihr die Daten oder wenn ihr eure Produkte so konzipiert, dass man auf die Daten zugreift, dann macht es bitte, ich weiß nicht, standardmäßig einfach sicher und was da noch für Voraussetzungen sind, ja, bitte macht das so. Wenn ihr die Daten aber nicht, die auf eurem Produkt nicht so gespeichert sind, dass sie einfach abrufbar sind, dann müsst ihr das auch nicht machen. Also ihr seid nicht gezwungen, die Daten auf dem Produkt einfach auf dem Produkt zu belassen, dass sie da einfach abgerufen werden können. Und somit besteht im Artikel 3 aus meiner Sicht überhaupt gar kein Problem für den Hersteller. Wenn er Geheimnisse hat, Geschäftsgeheimnisse hat, dann packt er die einfach, oder werden die da einfach nicht drauf gespeichert, und dann hat sie das Problem eigentlich schon erübrigt. Und es zeigt sich auch, die EU-Kommission, die EU-Kommission hat es in der FAQ auch einmal, legt es selber auch so aus, also dass der Gesetzgeber ist auch der Meinung, dass die Artikel 3 so zu verstehen ist, dass er eben keine Pflicht auferlegt, sondern vielmehr, ich weiß nicht mehr, in welchem, wenn es technisch möglich ist, glaube ich, steht irgendwo drin, ja, da sagt der EU-Gesetzgeber, das ist eben bei Geschäftsgeheimnissen nicht der Fall, Geschäftsgeheimnisse müssen ja nicht bereitgestellt werden.
Ich glaube, technisch durchführbar in der deutschen Übersetzung, ne, dass man halt da das so verstehen soll, dass das natürlich den Artikel 4 mitdenkt, sozusagen, und dass es dann eben nicht technisch durchführbar ist, wenn ich dann meine Geschäftsgeheimnisse offenbaren müsste. Die ja, das haben wir ja oben gelernt, Geschäftsgeheimnis ist es nur, wenn ich angemessene Maßnahmen ergriffen habe, und wenn ich jetzt quasi vom Gesetz gezwungen bin, diese Maßnahmen aufzuheben, das kann irgendwie nicht richtig sein. Man hätte aber, da schließe ich mich dann der Kritik am Gesetz schon an, das hätte man sicherlich ein bisschen schöner machen können, dass wir
auf jeden Fall
nicht der liebe Berliner Kollege Arndt von Böken schreiben muss, es sei verfassungswidrig, dass das jetzt weil das in dem Artikel 3 da nicht vernünftig dargestellt ist. Ja, sehr gut. Vielleicht abschließend sozusagen, kann man versuchen, den Schutz des Geschäftsgeheimnisses in Data Act und Geschäftsgeheimnisschutzgesetz oder eben Geschäftsgeheimnisschutzrichtlinie zusammenzufassen? Also wie funktioniert sozusagen der Schutz, wenn wir das nochmal als Fazit probieren?
Ja, also aus meiner Sicht ist der erste Punkt, die haben eine unterschiedliche Schlagrichtung, und das führt zu einer Friktion. Also Geschäftsgeheimnisschutz will schützen, Data Act will herausgeben. Und diese Friktion löst sich in weiten Teilen aus meiner Sicht auf, wenn man im ersten Punkt sagt, viele Daten sind schlicht nicht als Geschäftsgeheimnisse geschützt. Das mag für den einen oder anderen ärgerlich sein, dass die Daten herauszugeben sind, aber das ist eine Wertentscheidung des Gesetzgebers, die diese auch so treffen kann. Das zweite ist, sie Sie können Ihre Daten, Ihre Geschäftsgeheimnisse schützen. Sie haben verschiedene Mechanismen, insbesondere die Möglichkeit, eben durch Vereinbarung dem Nutzer, der Nutzerin, die die Daten abgreifen möchte, bestimmte Maßnahmen zum Schutz aufzuerlegen. Dazu gehören Vertraulichkeitsvereinbarungen, aber auch technische Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung oder Ähnliches. Das Ganze muss verhältnismäßig sein. Das heißt, da braucht es einen Aushandlungsprozess zwischen den Parteien, wie man da hinkommt. Wenn man sich nicht einigen kann, müssen die Daten nicht herausgegeben werden. Also der Hersteller hat da schon eine relativ, oder Dateninhaber hat eine starke Position, weil er sich dann zurückziehen kann und sagen, dann komm doch erstmal und arbeite in gewisser Weise mit. Wenn man sich dann einigt oder man sich potenziell einigen könnte, anders gesagt, wenn man sich einigen könnte, aber der Dateninhaber sagt, aber diese Daten sind doch so wichtig für mich, ja, die kann auf gar keinen Fall herausgegeben werden, mir droht wirklich irreparable Schäden, dann kann die Datenherausgabe verweigert werden. Da wäre meine These, das ist wirklich nur das letzte Sicherungsnetz, das dürfte in den meisten Fällen keine Anwendung finden. Und ich glaube, wenn man die Normen so versteht und so auslegt, dann wird man einen vernünftigen Ausgleich zwischen Geschäftsgeheimnisschutz und Data Act bekommen. Er führt vielleicht auch dazu, und das fände ich persönlich eher positiv, zu einer Neujustierung des Geschäftsgeheimnisschutzes, den wir in Deutschland sehr, sehr weit verstanden haben. Und dann muss man vielleicht akzeptieren, dass der Gesetzgeber gesagt hat, naja, ich möchte den in gewisser Weise zurückdrängen, weil es auch innovationsförderlich ist, wenn die Daten herausgegeben werden. Und das vielleicht auch nochmal, es werden ja viele sich Sorgen machen, dass ihre Daten und ihr Geschäftsgeheimnis abgegriffen werden, aber gleichzeitig können sie ja auch wieder profitieren von Daten, die sie vielleicht bekommen, sei es, weil sie die selber rausverlangen können oder über Dritte. Auch das kann ja dann eigene Innovation voranbringen.
Ja, der letzte Gedanke, Dr. Dregelius, das ist ein interessanter, der kommt immer wieder bei uns. Wir kommen mehr und mehr zu dem Ergebnis, dass es kaum jemanden gibt, der nur eine dieser drei typischen im Data Act definierten Positionen, Dateninhaber oder Nutzer oder Empfänger, hat. Viele finden sich in mindestens zweien als Dateninhaber und vielleicht Nutzer. Und insoweit ist schön der Aufruf auch von Ihnen, da eher auf die Chancen zu gucken. Aber vielleicht damit auch die verbunden die Abschlussfrage an Sie. So ein Fazit. Ist die Angst, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Angst des massenhaften Abflusses von Geschäftsgeheimnissen durch den Data Act, jetzt ist das Ihrer Meinung nach gerechtfertigt?
Nein.
Alright, sehr, sehr schöne kurze Antwort. Alles andere hätte uns jetzt allerdings auch ein bisschen überrascht der letzten guten Dreiviertelstunde. Ich glaube, vielen Dank, Herr Dregelis, ein ganz toller und ich hoffe auch für die, die den Data Act jetzt noch nicht, wie wir, gelesen und inhaliert haben, die 14 Absätze von Artikel 14 verständliche Ausführungen. Ich glaube schon, dass es deutlich ist. Ich schließe mich auch Ihrem Nein an. Hubertus, du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen. Greife auf, das wollte ich eigentlich zwischendurch schon machen, aber dann wart ihr so in der Diskussion, greife auf, dass wir ja am 28. November in Berlin Gelegenheit haben, den Gesetzgeber zu fragen. Der Damian Böselager, der im Trilog dabei war, wird auch bei unserem Data Navigator Workshop dabei sein und der steht dem ganzen Geschäftsgeheimnisschutz deutlich kritischer noch gegenüber, der hätte das möglichst noch weniger geschützt gehabt, weil er, glaube ich, zu denen zählte, Herr Dregelis, die Sie erwähnt haben, die das Problem gar nicht gesehen haben, wenn die doch, das können doch gar keine Geschäftsgeheimnisse sein. Aber gut, jetzt gibt es diese Regelung und am 28. November werden wir unter anderem darüber hier in Berlin diskutieren, mal unter data-navigator.eu nachschauen und am besten gleich anmelden oder bei Fragen und uns auch fragen. Vielen, vielen Dank, Herr Dregelis. Und
ich danke Ihnen.
Wirklich tolle Ausführungen. Für alle anderen Zuhörenden, gebt uns gerne Feedback und schreibt uns, wenn ihr weitere Fragen habt. Und Hubertus, du darfst jetzt hier die allerletzten Worte sagen.
Ja, ich fand das sehr ermutigend. Vielen Dank auch von meiner Seite. Dass sich gestritten wird beim neuen Gesetz, das ist völlig normal. Und ich finde es schön, dass wir in fast jedem Gespräch, in fast jedem Podcast dann doch immer wieder zu dem gleichen Schluss kommen. Und das haben Sie auch sehr schön herausgearbeitet. Setzt euch zusammen. Ja, es ist eigentlich für jeden was dabei. Der Data Act ist nicht für eine bestimmte Gruppe geschrieben worden, sondern hat, das hat Sie auch sehr schön ausgedrückt, hat im Kern ja wirklich auch eine strategische Dimension. Wir wollen wollen mehr Innovationen haben und die werden nicht nur von den Nutzern kommen, sondern auch gerade von den heutigen Dateninhabern, den Herstellern. Da passiert viel Innovation und die können auch davon profitieren. Und insoweit ist das Geschäftsgeheimnis sicherlich ein kleines Sorgenfeld, aber sollte uns nicht daran hindern, den Data Act als Chance zu sehen. Vielen, vielen Dank, dass Sie das auch inhaltlich gefüllt haben, speziell zu dem Thema Geschäftsgeheimnisse. Und insoweit werden wir gemeinsam hier beobachten, wie sich diese Diskussion weiterentwickelt und vielleicht in so einem Dreivierteljahr nochmal dann gemeinsam drauf gucken, wie sich dann nicht nur die theoretische Diskussion, sondern in der Praxis auch diese Umsetzung zu dem Thema weiterentwickelt hat. Vielen, vielen Dank, Herr Dr.
Dankeschön.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.